A Killer Romance. Die neue Action-Romantic-Comedy von Richard Linklater mit Glenn Powell in der Hauptrolle. Ein großer Spaß und ab 4. Juli endlich auch bei uns auf Netflix zu sehen. Aber ich habe ihn schon gesehen. Auch auf Netflix, allerdings der US-Version. Denn da ist der Film bereits Anfang Juni erschienen. Übrigens unter dem Originaltitel Hitman. Ja, war den Deutschen wohl offensichtlich zu kompliziert. So oder so, ich sage, danke CyberGhost VPN. Denn mit CyberGhost VPN kann ich internationale Inhalte von über 40 großen Streaming-Plattformen genießen, während ich gleichzeitig sicher im Internet surfe. Übrigens, egal von wo, Server in 100 verschiedenen Ländern machen es möglich. CyberGhost VPN ist einer der meistempfohlenen VPNs auf Trustpilot mit mehr als 21.000 Bewertungen. Und es lässt sich auf so ziemlich jedem Gerät benutzen. Computer und Laptop sind klar, aber auch Smart-TV, Tablets und sogar Spielkonsolen und Router. Apropos Geräte. Mit nur einem Abo lassen sich 7 davon gleichzeitig schützen. Es gibt eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und einen 24/7-Support auf Deutsch. Und wie immer bekommt ihr als Fans von diesem Podcast einen 83%igen Rabatt auf das 2-Jahres-Abo. Das sind dann rundgerechnet knapp über 2 Euro pro Monat plus 4 Monate gratis. Um dieses Angebot anzunehmen, geht ihr ganz einfach auf cyberghostvpn.com/sbs. Nochmal cyberghostvpn.com/sbs. Also ich würde dieses Angebot annehmen, wenn ich es nicht schon längst getan hätte. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Dieses Mal bei Sträter Bender Streberg.
Ist Eddie Murphy denn jetzt nicht zu alt, um eine Collegejacke zu tragen?
Nein, man ist schnell zu alt, um eine Collegejacke zu tragen, weil ich kurz überlegt habe, ob ich mir eine kaufe.
Nein, ja, nein.
Aber das ist genauso, als würde ich mit dem Scout-Tornister irgendwo hingehen.
Ja, ja, genau.
Jetzt Sträter, Bender, Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Sträter, Bender, Streberg, der Podcast, die 120. Episode.
Glaube ich jetzt auch, ne? Oder? Ist es so?
Ja. Ja.
Hast du? Haben wir?
Naja, nach 119 kommt 120.
Der Grafzahl der Podcasts.
Ja.
120.
Ja, unfassbar.
Kommen wir mal zu den Trailern, die uns entgegengekommen sind in den letzten Wochen. Und denn los. Da sind doch einige dabei. Joker. Folie à deux. Übrigens, wisst ihr, was das heißt? Folie à deux?
Zweiter Teil?
Nein, das heißt, das ist eine induzierte Wahnhaftstörung.
Ah, das wäre ein bisschen zu viel des Guten jetzt,
ja,
ne?
Ja.
Okay.
Das habe ich mir nochmal nachgeguckt.
Ja.
Wahnstörung. So, induzierte, da, also. Der zweite.
Lässt mich erstmal noch kalt. Ist bestimmt ein großes Meisterwerk der Schauspielkunst. Weil die können ja beide tierisch was.
Ja.
Wenn auch Joaquin Phoenix in Napoleon total kacke war.
Also komisch, ne? Komisch, dass das so ein bisschen.
Ich habe mir den nie angeguckt.
Komisch, dass so ein bisschen. Das ist so ein bisschen verkackt worden. Und ich weiß nicht genau von wem. Ob das an Ridley Scott lag oder.
Lag daran, dass man. Also Ridley Scott hat zum einen gesagt, ich konzentriere mich auf diese toxische Beziehung, die er führt. Das hat dazu geführt, dass wir da gesessen haben und gesagt haben: Jaha, was ist mit der Schlacht, Junge? Die Schlacht. Im Prinzip geht es nur darum, dass der König von Frankreich gesagt hat, also Napoleon, klar hat der nicht alle Tassen im Schrank, aber da ist so eine Knackwurst auf dem Feld, dass wir ihn jetzt alle 20 Minuten losschicken. Genau das passiert. So.
Okay.
Ich fand ja,
Es gibt diese hochgradig seltsame Mumienszene, wie er in Ägypten ist, was ganz toll aussieht und sehr lange diese Mumie ins Maul guckt.
Wo er dann sich dann die Trittleiter geben lässt.
Ja, wo er sich da, genau. Also lässt sich so einen kleinen Tritt geben und du denkst dir, ja, was ist denn jetzt. Matten.
Ja.
So. Und er selber, ich weiß nicht, er irrlichtert da so rum, so wurstig. Mhm. Und der ganze Film erzählt dir gar nichts über Napoleon. und du sehnst hier nur Schlachtenszenen herbei.
Ja, er hat sich eben nicht entschieden, will er jetzt, er wollte zu viel. Er wollte die ganze Geschichte erzählen von Napoleon. Natürlich endet es ganz klar mit Waterloo.
Ja, ja.
Oder Waterloo, weil ich ja in Belgien.
Oder wie aber sagen würde,
Waterloo. Genau, auch 50 Jahre her mittlerweile. Also nicht die Schlacht, sondern das Lied.
Ja.
Aber ich fand eben, dass die Gewichtung zwischen der Liebesgeschichte mit Josephine und ihm und diese Schlachtengeschichte, das hat einfach nicht richtig gestimmt. Und ich fand schon, dass Vanessa Kirby ihn doch sehr, sehr, sehr an die Wand gespielt hat. Oder ins Bett gespielt. Also das ist, also, aber...
Ja, ich fand, er wirkte wie immer so ein bisschen bescheuert und so ein bisschen sich selbst überschätzend und so ein bisschen immer kurz davor zu kippen ins Wahnhafte. Das ist natürlich diese Hammer-Szene, wo ihm sein Pferd unterm Arsch wegkanoniert wird.
Oh ja.
Die Szene wird nur dadurch besser, dass er die Kugel aus dem Pferd rausnimmt und sagt, schick sie Mutter. So, das fühle ich ja voll. Ansonsten hat es mich nicht so abgeholt.
Okay.
Aber Joker, ja, wissen wir nicht. Ja.
Joker, also hat natürlich so ein bisschen La La Land auch Anmutung dadurch, dass es dann doch Musical-Aspekte hat. Wir hören die ganze Zeit diesen wunderbaren Burt Bacharach-Song, Burt Bacharach, Hal David, What the World Needs Now is Love, Love, Love. Gesungen von, in dem Trailer von?
Lady Gaga wahrscheinlich.
Nein, Tom Jones.
Ach so. Tom Jones.
Tom Jones. Ja, ja, ja. Und dieser Trailer hat natürlich eins, dieses unfassbar geniale Schlussbild. Also das habe ich mir doch ein paar Mal angeguckt und überlegt, wie haben sie das jetzt gemacht? Also das ist das jetzt CGI?
So simpel.
Die Idee ist so simpel, aber die Umsetzung ist so perfekt. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch einfach den Trailer an und ihr werdet sehen.
Ich hoffe, es ist was. Ansonsten habe ich Schwierigkeiten mit Joker-Filmen ohne Batman.
Ja, das kann ich verstehen.
Weil ich laboriere. Erstmal bin ich echt nicht in Stimmung, mir Filme über psychische Erkrankungen anzugucken.
Ja.
Und zum anderen ist das, weiß ich nicht, das ganze Ding, das mir im ersten Film erzählen, Batman ist 8. Komm mal klar.
Ja.
So checke ich überhaupt nicht, wie sie darauf gekommen sind.
Oder hast du da immer noch diese Gotham-Problematik im Hinterkopf?
Ja, bei der Gotham-Problematik habe ich nur Probleme gehabt mit seinem Kostüm.
Also die Serie meine ich jetzt.
Ach so, meine ich auch. Da hatte ich nur Probleme mit, wie Batman zum Schluss präsentiert wird.
Weil da hat es ja ganz gut geklappt mit Bruce als 8-Jähriger.
Aber es ist trotzdem eine Serie, die sich auf die Schurken fokussiert. Und ich verstehe auch, dass er als erstes Auto und Mustang kriegt und so, checke ich alles. Auch worauf sie hinaus wollen, auch dass Herr Butler die Triebfeder ist. Es war halt unterhaltsam und gewalttätig. Das fand ich alles ganz toll.
Hm.
Aber... die Batman-Präsentation zum Schluss, die fand ich schon richtig finster.
Hm.
Ist doch egal. Also jedenfalls das wird wieder ganz großes Schauspielkino, der Oscar winkt, auch für die beste Filmmusik.
Vor allen Dingen, es ist ja auch, wir wissen ja jetzt, was wir zu erwarten dürfen. Ne?
Du musst ein bisschen näher ans Mikro gehen.
Näher kann ich nicht ran.
Also mit deinem Schnurrbart da.
Wir wissen ja, was wir erwarten dürfen. Weil ich kann mich noch erinnern, als der erste Trailer von Joker damals rauskam, da waren wir noch am Spekulieren. Oh, wie mag der aussehen? Wie mag der sein, der Film? Und jetzt wissen wir also ungefähr, was auf uns zukommt. Ja. Und von daher
Steve Coogan als Psychiater. Ist sehr gut. Eine Serie, zu der es noch keinen Trailer gibt, aber die ich kurz ansprechen möchte, ist Time Bandits. Taika Waititi, Apple Plus, Lisa Kudrow, also das ganze Team, also natürlich bin ich jetzt, also ich sag mal so, was für dich Tim Burton ist, für dich Spielberg, das ist für mich Terry Gilliam, das ist mein Lieblingsregisseur und
bin auch ein Fan von
wunderbarer, Terry Gilliam. Ja, aber du hast ihn nicht so geatmet wie ich. Ich habe ja meine Abschlussarbeit über Terry Gilliam geschrieben, habe mich sehr, sehr, sehr intensiv auch mit Time Bandits beschäftigt und auch mit den...
Ich hab den total oft gesehen.
Ist ein wunderbarer Film. Und auch sehr gut synchronisiert. Jetzt kommt die Serie, jetzt ist das Team, das sind jetzt keine Kleinwüchsigen, sondern das sind Kinder, das sind Indigene, da ist natürlich eine Frau als Hauptcharakter, gespielt von Lisa Kudrow.
Okay.
Es gibt ein Foto, das Ganze soll im Juni kommen auf Apple Plus, nach langer, langer Zeit der Ankündigungen.
Okay.
Noch kein einziges bewegtes Bild gesehen, aber ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ja, es ist ja nicht die erste.
Ich bin neugierig.
Es ist ja nicht die erste Serie, die auf einem Film von Terry Gilliam beruht. Es gab ja auch mal eine 12 Monkeys Serie.
Das stimmt. Übrigens, Klammer auf, Apple Plus, Dark Matter. Die Science-Fiction-Serie.
Ich bin dabei. Super. Weil
ist das die mit Joel Edgerton und Jennifer Connelly?
Der liebe Martin Kautz, der gute Mensch.
Ja.
Lieber.
Super. Also finde ich super.
Das synchronisiert und selber sagt, es ist toll. Aber ich bin jetzt bei Folge 2.
Ja,
und habe immer noch Probleme zu wissen, was er von mir will. Komme ich dahinter?
Ja, 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 ja.
Sag nochmal, wie heißt
der? Ich traue mir da sehr wenig zu.
Dark Matter.
Und doch, die ist gut. Die ist
nur noch eine kurze Anekdote zu Time Bandits. Ich habe den mal mit meinem Papa damals gesehen und ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, auf jeden Fall wollte ich unbedingt Time Bandits sehen. Und mein Vater ist während des Films eingeschlafen, er hat nur gesehen, in der TV Hören und Sehen stand Time Bandits mit Sean Connery. Und mein Vater schlief dann während des Films ein. Die Rolle von Sean Connery in Time Bandits ist ja mega kurz, der spielt ja Agamemnon, ne? Ja. Und später dann den Feuerwehrmann. Und auf jeden Fall wachte mein Vater dann beim Abspann auf, bei diesem Song von George Harrison, der den ja auch produziert hat, den Film mit Films.
Ja.
Und auf jeden Fall wachte mein Vater während des Abspanns auf und sagte total sauer, was hat das für ein Scheißdreck? Wo hat denn da das Sean Connery mitgespielt? Daher kam dieses mit Sean Connery. Ja,
ich glaube, das war damals, ich bin auch mit meinen Eltern ab und zu mal ins Kino und die haben immer gepennt.
Ian Holm als Napoleon. Übrigens der bessere Napoleon.
Ja,
Ian Holm als Napoleon. Großartig.
Oh ja.
Ich war nie mit meinen Eltern im Kino. Ich war am Anfang mit meinem Vater, oder was ich für meinen Vater hielt, in meinem ersten Kinofilm Die Schatzinsel.
Auch eingepennt.
Mit Peter Ustinov? Die Disney-Verfilmung?
Ich weiß nicht mehr.
Gab es, glaube ich, kaum einen anderen, oder?
Das war Die Schatzinsel. Ja. Und dann war es nochmal ähnlich traumatisch Bambi. Und dann war der Arsch ab und danach war ich für den Rest meines Lebens allein im Kino. Also so nie mit Eltern.
Ja, okay.
So der Zug
war abgefahren. ich habe tatsächlich mit meinem Vater einige Filme gesehen und mein Vater, der hat das auch gebracht, der ist dann mit der gesamten Küchencrew, wir hatten ja das Restaurant, hat er sich den neuen Bond angeguckt.
Dann mit dir zusammen?
Nee, ich durfte ja nicht mit. Und ich weiß noch ganz genau bei Jaws, wo er dann sagte, nee Gary, da kannst du nicht rein. Das war für mich.
In welchen Film warst du denn mit deinem Daddy?
Ach, ganz viel. Transamerica Express haben wir zusammen gesehen und haben den geliebt. Und ganz viele Filme. Also der war halt auch schon so. Also der, wenn da meine Kinoleidenschaft, die ist definitiv. Also
es ist erstaunlich, dass man wirklich sich erinnert, was der erste, also nicht der erste Film vielleicht nicht, aber was der letzte Film war, den man zusammen mit seinen.
Der letzte, das ist eine gute Frage.
Also ich weiß noch genau, was der letzte Film war. Ich weiß auch noch das Kino und ich weiß auch der erste Film, den ich komplett allein gesehen habe. Der letzte Film, den ich mit meinem Papa gesehen habe, war im Atlantis-Kino, das große Kino, wo jetzt ein Rossmann drin ist in Bochum, auf dem Balkon. Das war Bernhard und Bianca.
Ja.
Und der erste Film, den ich alleine gesehen habe, war quasi an der gleichen Stelle alleine Elliot das Schmunzelmonster.
Ja, bei mir war es auch ein Disney. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin ja einen Tacken älter, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Aristocats war.
Mhm.
Ja.
Und Bernhard Bianca ist richtig gruselig.
Ja, die waren alle gruselig, die Filme, gruselig, weil es ging ja immer, die Disney-Filme von damals, da ging es ja immer um Kindesmisshandlung. Es ging ja immer um Kindesmisshandlung. Es war immer ein Waisenkind, was von irgendwelchen schrecklichen Leuten benutzt wurde, um irgendwas,
den Schatz. Bei Bernhard und Bianca war das schon arg.
Das ist ganz, ganz schrecklich.
Ja, genau. Beverly Hills Cop, Axel F. auf Netflix, der vierte Beverly Hills Cop. Wird er etwas besser machen als Beverly Hills Cop 3? Können wir einmal kurz sagen, dass Beverly Hills Cop der erste
sehr brutal gut ist.
War toll. Der war super. Synchronisation, fantastisch. Super. Die Musik, Harold Faltermeyer, Neutron Land, alles das, was man jetzt im Film, im Trailer auch hört.
Ja.
Wir hören das Axel F-Thema, wir hören Neutron Dance.
Ja. Und vor allen Dingen, irgendwelche Fahrzeuge fahren durch irgendwelche Wände. Egal, ob es ein Helikopter ist. Also ich bin mal vorsichtig optimistisch.
Ich bin jetzt auch mal vorsichtig optimistisch, aber nix. Aber im Prinzip ist es nicht so.
Ich möchte auch Eddie Murphy sehen.
Eddie Murphy wird synchronisiert von Gerrit Schmidt-Voss, glaube ich. Von Gerrit Schmidt-Voss.
Von der Stimme von Leonardo DiCaprio.
Gerrit Schmidt-Voss.
Ja, und das, von Sheldon Cooper. Ja. Er spricht auch Sheldon Cooper. Und er war natürlich Gerrit Schmidt-Voss.
Ist gar nicht Gerrit Schmidt-Voss.
Nee, dann kannst du nicht
sagen. Ist die Stimme von Ryan Reynolds. Und das ist nicht Gerrit Schmidt-Voss. Die Stimme von Ryan Reynolds ist Gerrit Schmidt-Voss.
Flo, kannst du das? Doch, ich glaube auch. Flo, kannst du mal eben gucken, wer Ryan Reynolds synchronisiert? Nicht Ryan Gosling. Ryan Reynolds, wir haben unseren Flo im Ohr, der auch am
Mischpult ist. Gerrit Schmidt-Voss
spricht Ryan Reynolds. Ist Eddie Murphy denn jetzt nicht zu alt, um eine College-Jacke zu tragen?
Nein, man ist schnell zu alt, um eine College-Jacke zu tragen, weil ich kurz überlegt habe, ob ich mir eine kaufe.
Nein.
Aber das ist genauso, als würde ich mit einem Scout-Tornister irgendwo hingehen.
Ja, genau.
Letztendlich ist eine College-Jacke, das ist so, wenn du auf einem College warst und du hast die Jacke noch, dann kannst du sie anziehen, solange wie sie dir passt, wahrscheinlich in Amerika. Aber ja, man sollte das nicht machen. Das ist ähnlich, als würde ich versuchen, die Jacke meiner Grundschule nochmal anzuziehen.
Ja,
oder
ja,
von einer, weißt du, die Lederjacke meiner Realschule. Aber es
gab vor allen Dingen, das hat er ja so auch erst seit Teil 2. Ne?
Ist es so?
Ja, ja.
Hat er im ersten Teil dieses graue Sweatshirt an die ganze
Zeit? Da hat er einfach genau dieses graue Sweatshirt. Genau.
Ja.
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 Und
er hat auch eine Jacke an.
In Deutschland mit der College-Jacke rumzulaufen, ist sowieso immer. Aber diesmal kommt ja wirklich die alte Gang wieder Mode zusammen.
Ja, genau.
Ja, das ist ja immer so.
Aber es ist jetzt mittlerweile, haben alle jetzt gesehen, dass das gut kommt, wenn die ganze alte Gang zusammenkommt. Dann kannst du es auch übertreiben, wie bei Ghostbusters Frozen Empire.
Mhm.
Frozen Empire.
Warum haben sie nicht noch einen Handlungsstrang mit eingebaut in Frozen Empire?
Ja, der war ein bisschen überladen, ne?
Bisschen überladen, Junge.
Der kam überhaupt nicht
auf den Punkt. Bisschen überladen. Nee. Der kam nicht aus dem Punkt. Der kam gleichzeitig nicht aus dem Quark.
Nee.
Gleichzeitig konnte sich aber auch auf keinen konzentrieren.
Vor allen Dingen
der Hammer.
Vor allen Dingen die finale Bedrohung und alles. Wo spielte das dann im Foyer von dem Dingsfeuerhaus? Also. Junge.
Naja, also.
Das war zum Beispiel, Entschuldigung, war auch so ein Paradebeispiel dafür, dass du alles gesehen hast im Trailer.
Ja.
Dass du im Trailer wirklich alles gesehen hast.
Also, ja. Und sie werden es eh nicht toppen, der so ganz gute Teil davor.
Der war charmant.
Mit Harold Ramis.
Genau.
Ja.
Das war toll. Den als Geist erscheinen zu lassen, ist ganz wunderbar.
Aber ich habe mir sagen lassen, oder beziehungsweise habe es irgendwo gelesen, dass man ja wohl schon, weil man hat da Figuren eingebaut in dem neuen Teil, die ja dann so ein ganz neues Universum dann. Das ist ja so, wir machen jetzt ein Universum.
Du brauchst nicht immer für alles sofort ein neues Universum. Ja. Mach bitte alle 8 Jahre einen neuen Jurassic Park und zeig mir irgendwas Neues. Ich möchte alle 8 Jahre einen T-Rex sehen, alle 10 Jahre möchte ich einen neuen Alien-Film sehen, von mir aus auch in Bottrop.
Der große Fluch der Franchise. Filmserien, die eigentlich Franchises nicht, keine Franchises sein sollten, wie zum Beispiel Ghostbusters, wie zum Beispiel Men in Black, wie zum Beispiel Matrix, über Jurassic Park kann man auch streiten, natürlich, klar, aber das sind einfach so.
Ja, Jurassic Park schon gute, okay Grundidee einfach so von Michael Crichton gewesen und das kannst du schon dann, wenn die Grundidee stimmt, kannst du es ausmelken oder du machst es wie Kevin Costner, der mit seiner unbehandelten Western-Psychose mittlerweile 2-tägige Western macht mit 400 Personen, den will ich aber gerne sehen.
Ich will den auch gerne
sehen. Kevin Costner, kaufe ich das immer ab.
Wie heißt der? Horizon? Oder?
Horizon.
Horizon.
Das ist aber eine neue Geschichte in einem Genre in sich. Aber
ja. Aber das ist der große Western-Mann. Verstehst du?
Bei Ghostbusters bei Men in Black, da kann man sagen, das ist eine Geschichte, die ist nach einem Film zu Ende.
Eigentlich
zu Ende. Ja.
Dann machst du während des wahnsinnig großen Erfolges in dieser jungfräulichen Zeit, der guckt man, zweiter Teil, klopst einen zweiten Teil raus, der noch mehr Boxoffice macht, der aber auch noch ein bisschen mehr auf die 12 gibt und alles nochmal verbessert, was im ersten Teil war. Und dann ist eigentlich immer Feierabend, außer bei Alien. Wobei der von Jean-Jacques Genet.
Vom Regisseur von Der wunderbare Welt der Amelie.
Und Delikatessen.
Alien 4.
Bei diesem Alien 4 hätte ich gerne die wunderbare Welt der Amnesie, weil ich den so ein bisschen
schönen Gruß an Helene Bockhorst.
Ja. Also es war wirklich so.
War das nicht die? Nee, das war, weißt du was, das war Nessie Tausendschön. Die wunderbare Welt der Amnesie.
Das ist genau wie Zurück in die Zugluft, haben da mehrere parallele Ideen gehabt. Ich hielt das auch für einen super Titel, aber es gibt eine bayerische Kabarettistin, die hat den schon vor 10 Jahren benutzt. Man kommt einfach drauf. Stell es mal vor, Zurück in die Zugluft. Super, aber zu spät.
Und ein weiterer Werbepartner für diesen Monat ist RaboCharge. Ganz ehrlich, möchten wir nicht alle lieber Ökostrom beziehen? Aber wie soll man bei den stündlich schwankenden Preisen an den Strombörsen den Überblick behalten? Also ich könnte das nicht. Keine Sorge, RaboCharge übernimmt das für euch. RaboCharge nutzt nämlich diese Preisschwankungen, bezieht den Strom tagesaktuell und kann so den günstigen Einkaufspreis an seine Kunden weitergeben. Auf diesem Weg lassen sich bis zu 40% Stromkosten einsparen. Und das mit 100% zertifiziertem Ökostrom für Haushalt und E-Auto. Und mit der RaboCharge App habt ihr nicht nur euren Verbrauch und eure Kosten im Blick, sondern auch den aktuellen Strompreis und den Anteil erneuerbarer Energien. Und es lassen sich sogar individuelle Ladepräferenzen einstellen, um dein E-Auto besonders smart zu laden. Und jetzt zu dem Angebot. Denn als Fans dieses Podcasts bekommt ihr für die ersten 6 Monate die monatlichen Servicegebühren in Höhe von 4,99 Euro gutgeschrieben. Dafür müsst ihr einfach den Vouchercode RabotXSBS eingeben. Ich wiederhole nochmal, RabotXSBS, das ist ein Wort. Und den Link zu diesem Angebot und weiteren Infos rund um Rabocharge und dem Thema Ökostrom findet ihr natürlich in den Shownotes.
Ja, Alien Romulus.
Ja, kommen lassen, ne?
Ja, einfach kommen lassen.
Sieht sehr
gut aus.
Eigentlich aus wie Alien War, oder?
Wenn du diesem Pornomechanismus folgst, sich langsam auftrauende Bedrohlichkeit, ein karges Raumschiff, auf dem sich keiner wohlfühlt, das nur rechte Winkel hat, dann baut einer Scheiße und du hast einen undurchschaubaren Androiden, dem alles an seinem Plastikarsch abperlt. Ja. Dann kannst du eigentlich immer einen guten Alien finden.
Hast du alle, die ganzen Boxen konntest du abchecken.
Ja.
War alles dabei.
Das will ich aber immer regelmäßig wieder in einem anderen Setting sehen. Ich finde das also Alien.
Ja, nach den verkopften letzten Teilen. Ja. Auch wieder Ridley Scott, ne?
Ja. Manchmal, dankbare Figur.
Manchmal, ich glaube, verliert auch so ein Mann wie Ridley Scott, der verliert aus den Augen, was den Originalfilm oder auch Aliens, damit muss er ja klarkommen. Ich glaube, das ist bei ihm so eine Psychose, dass der Aliens fast, der war erfolgreicher wie Alien. Was das tatsächlich
ausmacht. Du meinst der James Cameron-Film?
Der James Cameron. Die
Fortsetzung.
Ja. James Cameron ist schon ein Erzähler, der muss aber so ein bisschen an diesem komischen weißen Hai im Besenschrank, dem Alien, halt vorbei erzählen, um die Geschichte zu erzählen. Mhm. War letztendlich simpel.
Ja.
Lass halt viel nicht aufs Schiff und wenn es auf dem Schiff ist, geh gucken.
Am Survival. Ende ist es die Geschichte, die darüber entscheidet, ob ein Film sehenswert ist oder nicht, finde ich. Also ob die Geschichte jetzt interessant ist oder ob sie was Neues erzählt als die Geschichte davor. Deswegen ist Furiosa ja auch was anderes als Fury Road, weil es eine andere Geschichte ist, die nochmal ein bisschen tiefer geht. Apropos zweiter Teil, apropos neue Geschichte. Mhm. Beetlejuice.
Ja,
Beetlejuice. So, bitteschön. So. Wir machen jetzt mal eine Tür auf. Also, mein lieber Herr Gesangsverein.
Also, schlaue Wahl, Jenny Ortega zu nehmen. Schlaue Wahl, das alles wieder in diesem Neuengland-Setting anzusiedeln, irgendwo bei Cape Cod oder wo immer das ist, oder Pleasantville, ich weiß es nicht. Schlaue Wahl, in diesem Falle die Darsteller wieder zusammenzuklopfen, bis auf den
Jeffrey Jones,
weil der einfach ein schlimmer ein Haiopai ist?
Nein, also ein
Pädophiler. Ein verurteilter Pädophiler.
Haiopai ist schon...
Es gibt für mich feine Abstufung zwischen Haiopai und verurteiltem Pädophil.
Ja, da hast du 100%
recht. Entschuldigung. Der mit Rechten irgendwo mehr auftaucht. Und also gut, dann hast du noch Justin Theroux, dann hast du noch...
Catherine O'Hara.
Natürlich. Dann hast du auf jeden Fall noch Winona Ryder, die tausendmal toller aussieht als in diesem leicht verlebten Stranger Things Universum.
Ja.
Da wirkte sie ja immer so ein bisschen wie. Ja, also nicht so. Die sieht jetzt wieder ganz toll aus.
Naja, aber ich glaube, das ist eine Rolle bei Stranger Things.
Blödsinnig, unfeministische Aussage, aber weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Irgendwie sind die Jahre an allen ziemlich spurlos vorübergegangen in diesem Trailer.
Ja.
Und dann hast du halt...
Nur nicht an Monica Bellucci, die ja als Leiche auch immer noch toll aussieht, muss man einfach sagen.
Die,
ne?
Die wird ja...
Die sieht als Leiche toll aus, der fehlt aber ein Finger auch, auf jeden Fall.
Ist das nicht so ein bisschen, frage ich dich jetzt, Hennes, ist das nicht, oder euch beiden eigentlich, ist das nicht eine Reminiszenz an dem Tim Burton-Film hier mit Christmas?
A Nightmare Before Christmas.
Ja, da gab es doch diese...
Stimmt. Das sieht ein bisschen aus wie hieß sie denn nochmal, die von Nina Hagen synchronisiert worden ist.
Es war Jack und sie war Sally.
Sally's Lament.
Also mich hat die so ein bisschen daran erinnert.
Ja, das stimmt.
Also mit der Narbe so, die so quer...
Ja, das ist ja seine Bildsprache. Er neigt ja im Trailer jetzt auch wieder zu Stop-Motion. Wahrscheinlich sogar zu echter Stop-Motion.
Ja.
Wir haben also alles drin. Das heißt, was er uns sagt als Setting ist, ich empfange euch wieder im Originaluniversum. Und dann hast du halt Michael Keaton und das ist ja der Charakter, um den es geht. Ja.
Darum geht's.
Dass ein Mensch mit über 70 das Gewicht von 1989 hält und auch nicht vollkommen weggeledert ist und dann diese dumme Scheiße noch kann. The juice is loose. Schwierig, deutsche Synchronisation. Ich bin ein großer Fan von Joachim Tennstedt und ich finde ihn immer toll bei Michael Keaton. In diesem Falle monieren viele auf YouTube bei dem Trailer die Stimme als irgendwie unpassend, aber ich weiß, Tennstedt wird sie füllen und der Synchronsprecher von damals ist einfach tot.
Ja,
das muss man auch mal dazu sagen.
Hat Tennstedt erst ab Batman ihn synchronisiert?
Nee, der hat ihn auch zwischendurch schon mal synchronisiert.
Naja, nach Beetlejuice kam Batman.
Nach Beetlejuice kam Batman.
Beetlejuice war quasi Eintrittskarte für Tim Burton für Batman.
Ja, genau.
Ja, aber hat er nicht vorher, hat er vorher oder nachher Sachen gemacht wie Mr. Mom?
Das war vorher.
Das war davor.
Das war vorher.
Und hier Ron Howards Night Shift.
Ja. Night Shift.
Also es ist sowieso
Tennstedt hat ihn gemacht ab Und auch nicht immer, aber ab Batman, das meine ich auch.
Ja.
Ab Batman, weil dieses ruhige, leicht bedrohliche, dem Michael Keaton nicht unähnlich ist. Und das haben wir jetzt bei Beetlejuice. Das passt nicht ganz so gut, aber ich weiß, dass die Leute sich mehr aufregen würden, wenn du jemand anders genommen hättest. So, dann ist das andere Lager gegen dich aufgebaut. Das ist wahrscheinlich auch nicht relevant. Das ausnahmsweise kannst du das im Original angucken und im Nicht-Original. Und später eines Tages. Und ich bin bis jetzt zufrieden. Ich habe nicht den, also ich habe den Trailer 10-mal gesehen und immer noch nicht die geringste Ahnung, worum es geht. Du hast keinen Schimmer, was die wieder von dir wollen.
Ja.
Außer das übliche Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Dann steht er da.
Und das Jenseits wird wieder...
Immer die gleichen dummen Moves. Immer man weiß es halt nicht.
Die Würmer, wir hatten noch nicht genug Würmer dieses Jahr. Ja. Da kamen wieder die Würmer. Ne?
Genau.
Wir haben wieder diese Modellstadt.
Ja,
haben
wir wieder. Ich habe so die Schnauze voll von Sand dieses Jahr.
Ja.
Und dann, ich glaube, dass der Film...
Ich glaube, das wird ein großer
Spaß. Dass der ganz toll wird.
Musik wieder Danny Elfman
natürlich. Musik wieder Danny Elfman, auch orchestral. Danny Elfman ist auch so ein... Habt ihr mal gesehen, was er für ein Klotz geworden ist? Der ist jetzt 70, vollkommen durchtrainiert.
Tätowiert bis zum
Anschlag. Tätowiert bis, aber wirklich, ne? Eine große Wundertüte für Jungs und gibt dann so Konzerte. Ich
habe schon lange nicht mehr gesehen.
Krank.
Danny DeVito soll auch irgendwie noch auftauchen.
Danny DeVito taucht auch als Toter im Wartezimmer.
Ist er schon zu sehen?
Ist schon zu sehen.
Ja, okay, dann
Trailer ist Sekunde 30.
Ich freue mich sehr auf Catherine O'Hara. Die hat mich wirklich so, also nicht nur als Mutter von Kevin, sondern auch in Schitt's Creek. Ihr kennt ihr den Ausschnitt, wo sie diese Weinwerbung besoffen macht, die leicht angeschickert macht?
Nee,
das ist in der ersten Staffel. Das ist so, ist auch online, könnt ihr gucken. Da spielt sie, also sie ist angetrunken und macht Werbung für irgendeinen Wein und sie ist aber halt angeschickert. Sie spielt nicht hackendicht, sondern so diesen leichten Slur. Und das ist unglaublich.
Ja, Catherine O'Hara ist auch eine ganz, ganz große.
Also erstmal ist das Thema, das musikalische Thema von Beetlejuice ist schon immer brillant gewesen von Danny Elfman.
Ja.
Das ist den ganzen Wahnsinn und dieses Bescheuerte und so. Fantastisch. So. Das wird immer schlimmer. Und trotzdem diesen Banana Boat Song von Harry Belafonte, der ist auch irgendwie ein eigenes so Thema. Ikonisch. Die laden das vollkommen anders auf.
Ja, ja.
Diese Tanzszenen wider Willen, die auch ganz kurz vorkommen. Mhm. Ganz kurz. Diese beschissenen Möbel, die so aussehen wie riesige Ananas. Das kommt alles wieder vor und er setzt es neu zusammen. Und Keaton wird es erfüllen. So. Keaton wird es einfach erfüllen.
In Keaton we trust.
Damit ist es gut. In Keaton we trust.
Habt ihr denn mal in das Beetlejuice Musical reingehört?
Nee. Ja, ich habe das gesehen und dieser Typ...
Hast du es gesehen in New York?
Nein,
okay.
Ich war nicht in New York. Ich habe es gesehen, kannst du ja auf TikTok mal oder so, oder auf YouTube gibt es kurze Ausschnitte, Typ, dieses verstellte... diese verstellte, kreischi Stimme.
Ja.
Deswegen gefällt mir fast schon wieder Joachim Tennstedt. Sehr gut.
Es gibt sogar...
Dieses wie aus der Zeichentrickserie von Beetlejuice.
Ja. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch eine
Animation. Das geht mir so ein bisschen
Also ich habe das Musical gehört und ich fand eigentlich, wie die mit den Texten umgegangen sind, ähnlich wie bei Back to the Future, das Musical. Also sehr, sehr selbstironisch.
Mhm.
Hat mir gut gefallen. Hat auch Danny Elfman Anklänge. Er hat das zwar nicht geschrieben, aber die Themen kommen auf jeden Fall vor. Lass uns noch mal kurz bei...
Also Beetlejuice,
unserem Beetlejuice. Lassen wir noch mal unserem geliebten Michael Keaton bleiben.
Ja, unbedingt.
Ich habe Knox Goes Away.
Knox Goes Away und so sollten wir ihn auch nennen, obwohl ihr wisst, ich persönlich neige immer zum deutschen Titel. Der deutsche ist auch in Englisch.
Sag mal den deutschen Titel von Knox Goes Away.
Der deutsche Titel ist ganz schlimm. Er heißt A Killer's Memory. Erstmal ist er kein Killer, sondern ein Hitman.
Ja.
Ein Killer ist ein Mörder, der draußen auf der Straße rumläuft. Er ist ein Hitman. Dann Memory ist ein bisschen billiger für Krankheiten wie Kreuzfeld Jakob.
Und dann ist mal wieder komplett beknackt. Also
es ist komplett bescheuert.
Ich kann es diesmal nachvollziehen, dass sie um Knox Goes Away herum wollten, weil es wird ja Knox Goes Away gesprochen. Wahrscheinlich hatte man gedacht, irgendwie, wenn wir das auf Deutsch Knox Goes Away denken, denkt jeder an die Sparkassen-Comic-Zeitschrift Knacks.
Nein, das glaube ich nicht. Knacks Goes Away ist halt ein doppeldeutiger Titel, der dann so funktioniert, den er auch immer wieder anklingen lässt. Aber der Punkt ist einfach folgender. Michael Keaton hat Regie geführt und das Ding direkt an Amazon verballert, verscheuert.
Lief aber auch
Regie Michael Keaton.
Lief aber auch im Kino in Amerika.
Ja,
tatsächlich.
Regie Michael Keaton, nicht viel Geld. Drehbuch war auf einem Originaldrehbuch. Ist ein bisschen Liam Neeson-Film.
Ja.
Liam Neeson macht ein bisschen sehr viele Filme, wo ein Killer das Gedächtnis verliert, ein Killer einen moralischen kriegt, ein Killer in die Sackgasse gerät, ein Killer aus Versehen den Sohn vom Chef erschießt. Also allgemein Hitman in Nöten. Ja?
So hätte ich das den deutschen Titel.
Das Hitman in Nöten.
Das ist das Genre. Ja. Gary, genau, du hast recht. Das ist ein Hitman. Reden wir über Hitman in Nöten.
Genau.
Damsel in Distress und genau. Hitman in Nöten.
Genau. Hitman. So, und Hitman in Nöten. Michael Keaton.
Oh mein Gott.
Der Film ist einerseits wahnsinnig eindimensional. Wahnsinnig. Der hakt eigentlich von Karteikarte ab. Du brauchst dann Al Pacino als Auftraggeber in unförmigen Schlafanzughosen. So, der nur so ein bisschen so eine kleine Triebfeder ist und eigentlich nur zeigt, wenn Michael Keaton Al Pacino anruft, dann kommt er auch.
Ja.
Dann hast du Michael Marston als seinen Sohn, der zu früh mal erwähnt wird und dann plötzlich auftaucht. Das ist nicht so sauber gemacht, finde ich. Und dann hast du halt das Ding, dass du einfach sagst, pass mal auf, wir haben hier einen Killer. Dieser Hitman, der wird beauftragt, der macht das halt, der tötet Leute mit seinem Partner und will auch gar nicht wissen, warum die getötet werden müssen, weil ihn das nur belastet. Und zwischendurch hat er immer wieder kleine Aussetzer, fährt dann zum Arzt und er sagt ihm, ja Freund, Kreuzfeld Jakob, das ist Demenz auf Fentanyl. Das wird dir richtig, ne?
Das wir ist geben genau jetzt, das, wir, exakt so hat er das ja, gesagt.
Wir geben dir jetzt noch 4 Wochen, Fräulein.
Ja, ja.
Da ist nichts mit, allmählich dämmerst du ins Nichts, sondern, ne?
Ja, ja.
Also ich würde die Zeitung abbestellen, so nach dem Motto. Und dann hast du einen Michael Keaton da, der einen Auftrag erfüllen muss, der Kreuzfeld Jakob hat, also die aggressivste Form von Demenz und Hirn weg und pipapo, worauf der Titel abspielt, Knox Goes Away, weil er dauernd sagt, ich geh weg.
Goes away auch.
Nach und nach, lernen wir die Prostituierte kennen, die ihn einmal in der Woche besucht. Nach und nach lernen wir seinen Sohn kennen, der ein Verbrechen...
Der auch seine eigenen Probleme hat.
Und der Vater hilft ihm beim Vertuschen, Kikeriki, alles entfremdet. Das ist ein bisschen so aus dem Bausatz des Thrillers. Mhm. Und das ist American Drama. Und dann hast du halt, und das ist der Punkt, du hast halt Michael Keaton.
Ja.
Und Michael Keaton transportierte das mit sehr wenig Blicken.
Ja.
Er hat es noch nicht mal nötig, dieses zu machen. Diese Einblendung. Damit du denkst, oh, jetzt ist er verwirrt.
Ach, das meinst du, ja, wo die so, der Erinnerungsverlust.
Diesen billigen Kameratrick.
Ja, aber
das ist gar nicht, kannst du machen.
Ja,
du hast aber recht, ich finde, Michael Keaton hätte es ohne gekonnt.
Mhm.
Er hätte es komplett ohne gekonnt. Und er kann es. Einfach nur nicht drauf zu kommen, Schloss. Das Wort Schloss. Das kann nur Michael Keaton.
Ich fand,
wo er sagt, ich möchte dieses. Ja.
Ich fand das
Schloss.
Dieses, was er spielt, ist dieses sich an bestimmte Sachen nicht mehr erinnern und an bestimmte Sachen erinnern.
Ja.
Das ist so glaubwürdig.
Ja, absolut.
Es ist extrem absolut glaubwürdig, diesem Mann dabei zuzusehen, was er macht, ist unglaublich toll.
Diese Szene, wo es am kalten Rücken runterläuft mit der Prostituierten, wo er sagt, das ist ein Drittel.
Ist mir jetzt egal,
juckt keinen.
Es gibt, ich muss aber noch mal ganz kurz noch mal auf James Marsden kommen. Da gibt's eine Stelle, wir kennen ja als Cyclops aus X-Men und aus vielen anderen Sachen.
Cyclops ist auch nicht schön, oder?
Also schön. Nein, aber es gibt diese eine Stelle, wo er seinem Vater, also Michael Keaton, stimmt gar nicht. Welche Szene war das denn? Auf jeden Fall gibt es eine Szene, da hast du das Gefühl, er ist jetzt sein Vater, er ist jetzt Michael Keaton. Das ist so ein ganz, ganz winziger Moment, da musst du total aufpassen. Und dann siehst du einfach, dass Marsden genau der Schauspieler ist, der diese Rolle spielen soll. Das ist genau eben nicht wie bei Al Pacino, wir nehmen jetzt Al Pacino, was Al Pacino ist, sondern das ist der Typ, der kann das spielen. Wie sich das dann alles aufdröselt, ich habe jede Sekunde dieses Films wirklich genossen.
Ich kann sowas eigentlich nicht gut gucken, damit zu tun hat. Ich habe schon keinen Spaß dran. Also ich kann keine Filme gucken, wo sich ein Kind im Wald verläuft. Ist mir scheißegal, wie spannend das ist, habe ich Schwierigkeiten mit. Ich habe Schwierigkeiten damit. Ich habe immer noch diesen Liam Neeson-Film gesehen, der auch was mit Memory ist, wo wieder sonst wer das Gedächtnis verliert. Ich kann es nicht. Das nimmt mich zu sehr mit und denkt mir so, oh Gott, der arme Mann. Und da muss ich sagen, Michael Keaton, es wird ja gar nicht so dramatisch präsentiert. Es bringt ihn halt erstmal in Schwierigkeiten.
Ja.
Und bei der letzten Szene muss er halt weinen so. Das kann ich jetzt auch nicht ändern.
Das ist ein richtig tolles, gut gespieltes, gut inszeniertes Psychogramm.
Also
Gramm Fett
dran. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mir hat mich schon an manchen Stellen hat er mich schon überrascht. Also so ganz so baukastenmäßig kam der bei mir jetzt nicht so rüber.
Er ist schon Baukasten. Er ist schon Baukasten. So schreibst du einen American Krimi eigentlich, mehr Krimi als Thriller.
Das ist ja, so schreibst du das Ding. Wie gesagt, also das steht und fällt mit Michael Keaton.
Es steht und fällt, der verhedelt und, das. Stell dir das gleiche Ding vor mit Liam Neeson, du hättest gesagt, ja, wieder so ein Genre-B-Ding.
Ich glaube, dass Keaton wirklich uns den Bösewicht so charmant verkauft wie kein anderer.
Er ist nicht mal ein Bösewicht.
Das meine ich damit, diese Ambiguität. Und das hat er jetzt auch bei The Founder gemacht, das hat er bei Spider-Man gemacht.
The Founder war, ja ganz weit, Birdman ist für mich Birdman, das Beste, was ich schauspielerisch, glaube ich.
Dopesick war er auch unglaublich.
Birdman ist toll. Also das Beste, was ich schauspielerisch in den letzten 10 Jahren gesehen habe, war Birdman. Mhm. Und es war auf jeden Fall Ripley mit Andrew Scott.
Ja, da spielt aber Michael Keaton nicht mit. Da kommen
das
wir gleich.
Das war drauf. Aber das ist rein vom Schauspiel
allerdings,
her. Aber
allerdings muss ich sagen, dass er in Dumbo auch ein großartiger Bösewicht ist.
Ja, das stimmt.
Und ihr müsst den wirklich, du hast ihn gesehen. Ihn zu sehen, zusammen mit Danny DeVito, ist nochmal ganz fantastisch.
Also ich sag mal so.
Und spätestens seit den Oscars wissen wir, wie böse er gucken kann.
Wenn ich bedenke, dass Michael Keaton als Praktikant bei Mr. Rogers angefangen hat.
Michael Keaton als Praktikant bei Mr. Rogers angefangen? Ja.
It's a Wonderful Day in the Neighborhood.
Genau.
Mach keinen Scheiß, ehrlich.
Doch, und dann vom Stand-Up-Comedian, dann Mr. Mom und beziehungsweise Night Shift von Ron Howard und dann Mr. Mom. Ist er ja komplett durch die Decke gegangen.
Wir lieben dich.
Und dann hat er ja auch noch einen Film gemacht, der mich so sogar ein bisschen daran erinnert hat, wenigstens so von der Thematik her. Und ich glaube, der heißt Still Me, wo er einen Krebserkrankten spielt, der für seine Frau ist schwanger.
Da habe ich geweint.
Ja, natürlich.
Er nimmt für sein Kind, das er vielleicht nicht kennenlernen wird, Videos auf.
Präsent zu sein.
Genau.
Wir reden jetzt aber nicht über Jack Frost. Okay,
Wirklich ein Schauspieler, der sich so unfassbar wandlungsfähig ist. Ne? Und auf den wir uns wirklich freuen.
Ich weiß gar nicht, ob der so wandlungsfähig ist, aber wenn es um eine Emotion geht, kann der die. Und der macht immer, glaube ich, etwas weniger als nötig ist. Und deswegen ist es so glaubwürdig. Ja. Der macht immer ein bisschen zu. Also, du könntest sagen, das ist immer ein bisschen wenig. Wenn der seinen ersten Cheeseburger isst als Vertreter bei Founder, dann nehme ich ihm ab, dass er das Ding reinbeißt und der macht ganz wenig mit der Fresse. Aber Founder, dir ist schon irgendwie klar, dass der ziemlich erstaunt ist.
Founder
und
ist
ziemlich
so
baff.
Böse. Das ist so ein böser Film.
Der ist nicht so böse. Du musst
der
halt
Film
sagen,
ist böse.
Der Film ist Ray Kroc ist halt vollkommen gewissenlos.
Der hat
damals gesagt, Ray Kroc, der Film von McDonald's, ich bin der Chef von McDonald's. Ich erwarte Geld, so wie jemand Licht erwartet, wenn er einen Schalter anknipst. Mhm. Der war nicht so, der war nicht ohne, weißt du?
Naja.
Aber Michael Keaton gibt dem immer so ein menschliches Ding, das kann der auch. Doch das ist das, warum der als Batman so gut funktioniert. Der funktioniert einfach mit 70 als Batman. Für mich funktioniert der.
Ich finde, dass er nicht als Batman funktioniert, sondern dass er als Bruce Wayne funktioniert. Weil als Bruce Wayne, mir ist scheißegal, was die Leute von The Flash halten. Ihn zu sehen in dieser Rolle des gealterten Bruce Wayne, dieses Mentors, der jetzt ist, diese Brücke, die er schlägt zu seiner alten Rolle, das ist unfassbar gut gewesen.
Aber du siehst, das sagen die ja auch, und das sagt er selber auch, er hat sich die ganze Zeit immer nur. Also er sagt zwar, es ist zwar irgendwie ein Film über Bruce Wayne und er spielt auch lieber den Bruce Wayne, weil der zeigt, dass der die ganze Zeit im falschen Körper ist. Das ist das, was er gar nicht sein will. Mhm. Der meandert da rum und ist vollkommen ungeschickt, weiß nicht, wo er einen Kuli hinlegen muss und mit Leuten reden. Funktionieren kann er nur nachts.
A Killer's Memory, doofer Titel, großartiger Film.
Knox Goes Away. Musik toll.
Auf Prime.
Selbst die Musik gibt es auf Apple und so.
Ripley ist nicht etwa die Geschichte von Alien,
sondern von. Aber sie ist ähnlich düster.
Patricia Highsmith, die Neuverfilmung mit Andrew Scott auf Netflix. In gut. Und in Schwarz-Weiß vor allen Dingen.
Und in Schwarz-Weiß. Das ist wieder das Italien der 60er Jahre in keckem Schwarz-Weiß gezeigt. Das musst du erst mal bringen.
So was Glaubwürdiges.
Jede Einstellung kannst du dir komplett ausdrucken an der Wand.
Ja, kannst du ausdrucken an der Wand.
Wirklich.
Auch in schlechter Auflösung ist trotzdem gut.
Ja, als Postkarte. Perfekt.
Ja, auch in Farbe. Also. Verliert nix.
Nee. Das Schwarz-Weiß
ist schon. Es darf nicht Sepia sein.
Du kannst auf Farbe stellen, es kommt trotzdem Schwarz-Weiß raus. Ich wollte einen kleinen Witz machen.
Diese Druckerwitze. Jetzt kommst du gleich noch mit Thermopapier. Okay,
ich war lange Druckertreiber in den Anden. Und da muss ich echt sagen, die kommen ja kaum vorwärts ohne Füße. Du stehst wochenlang auf der Weide. Nichts passiert. So ein Epson, den muss er mit dem Fuß treten, dass irgendwas passiert.
Wie viele Folgen haben wir denn? Wie viele Episoden haben wir denn von Ripley? Ich glaube, es sind nur 6, ne, oder?
Es sind acht. Die fühlen sich an wie 8.
Ich habe noch nicht alle gesehen, aber.
Es sind 8 Folgen, irgendwas zwischen 47 Minuten und einer Stunde 12.
Es ist behäbig erzählt.
Es ist Show Don't Tell, es ist nicht behäbig erzählt. Was dir als behäbig erzählt vorkommt, ist irgendwie Disposition. Das musst du erstmal alles wissen.
Ja.
So, du musst schon wissen, man hätte genauso gut anfangen können, dass er sagt, mein Name ist Ripley. Ich versuche durchs Leben zu kommen. Zum Beispiel, indem ich Leuten die Post klaue. Das hätten sie alles machen können.
Sie zeigen es.
Aber zu zeigen, dass er, da bin ich, danke, und Checks übernimmt von Leuten.
Ja.
Seine Wirkungsweise, wie er da reinrutscht, wie er ist, in seinem Gesicht zu sehen, dass überhaupt keine Gewissensbisse vorhanden sind. Dass er, wenn er gar nicht anders kann, bringt er Leute um. Nur wenn es nicht anders geht.
Ja.
So.
Ja.
Fertig. Immer durch erschlagen, nur wenn es nicht anders geht. Und das ist schon toll gemacht. Auch der Kumpel von wie heißt der nochmal?
Johnny Flynn?
Naja, wie heißt denn sein Kumpel? Er ist Ripley und der Kumpel heißt Duffy, Benny, Dicky.
Dicky.
Und Dickys Kumpel, der immer wieder kommt, der ihn eingeladen hat. Genau, also, Und das ist ein Kammerstück des großen Schauspiels, was Andrew Scott kann auch jetzt erstmal keiner so. Das ist wirklich
Und eine ganz tolle Welt und man glaubt wirklich jeden Moment, das ist zu dieser Zeit an diesem Ort gedreht worden.
Ja, absolut. Ja.
Da ist nichts Künstliches. Das ist also
Steve Salien.
Ja, großartig.
Wie der da steht und Koffer packt. Wie der da steht und Koffer auspackt. Wie du siehst, wie er sich den Bademantel zu eigen macht. Das ist der letzte Rest seiner eigenen persönlichen Persönlichkeit, diesen kacken hässlichen Bademantel, den wir ja nicht mal richtig sehen, weil es schwarz-weiß ist, diesen kacken hässlichen Bademantel auszusuchen, wo ihm jeder sagt, das würde Dicky niemals nehmen. Mhm. Aber das ist sein, es ist stark, das ganze Ding ist sensationell und eine Perle auf Netflix.
Ja, das ist mal wieder so eine Perle. Ne?
Das kann eine man so edle Perle, dass die eigentlich wieder irgendwo anders hingehört hätte.
Aber
als Kaufserie.
Es gibt gute Sachen auf
in
Netflix.
4K.
Ebenfalls auf Netflix ist Resident Alien. Haben wir da schon drüber gesprochen?
Ich habe es noch nicht gesehen.
Hast du alle Staffeln schon gesehen?
Nee, ich bin bei der zweiten.
Die zweite ist auf Wow, erstaunlicherweise. Auch, also die ersten beiden auf Wow, die erste nur auf Netflix. Auf Netflix kommt jetzt aber auch die zweite Staffel von Hacks. Da kommt jetzt einiges.
Ja, der Netflix hat ja einen Deal mit HBO. Also da kommen jetzt ganz viel HBO-Sachen.
Aber Alan Tuin, wie heißt unser Kollege Resident Alien,
ich komme jetzt auch nicht auf den Namen.
Ja, also auf jeden Fall, es erinnert mich auf eine sehr angenehme Weise an meinen Onkel vom Mars.
Ja, okay.
Denn mein Onkel vom Mars macht die tollsten Sachen. Mein Onkel vom Mars bringt die Leute zum Lachen.
Ja.
Nicht wahr?
Nur das durchaus nicht wahr.
Nicht wahr.
Das ist durchaus brutal. Also
sehr brutal.
Dann auch wieder total lustig.
Also die ganze Prämisse dieser Geschichte ist ja auch mit diesem Hintergrund, dass dieses Alien eigentlich die Menschheit vernichten will. Ist einfach nochmal. Und Alan Tune ist großartig.
Ist super.
Ist auch so fantastisch. Also macht sehr, sehr viel Spaß. Genau wie Laudermilk mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Hast du alles gesehen von Laudermilk?
Nur nicht ganz.
Das ist natürlich wieder so eine Sache. Das ist Ferrelli, ne?
Ja, Ferrelli.
Und hat auch diesen Ferrelli-Humor. Ist politisch sehr inkorrekt, sehr oft, weil es geht um Behinderung, geht es aber vor allen Dingen um Alkoholismus.
Ja.
Und das ist natürlich immer so eine Sache, wo die Leute sagen, da darf man sich nicht dran trauen, das ist nicht lustig. Ist so, man muss schon sich mit dem Thema auch ein bisschen auskennen, um die verschiedenen Formen da auch zu besprechen. Das war ja auch bei Shameless auch der Fall, wo man auch sagt, leider ist es so, wenn Leute so besoffen sind. Es gibt verschiedene Formen.
Ja.
Und da ist es nochmal was anderes, weil es natürlich klar auch durch das Setting auch sehr, sehr stark Plattenladen.
High Fidelity. Aber es ist ja eigentlich traurig, dass wenn du eine amerikanische Filmproduktion siehst oder Serienproduktion und taucht jemand auf mit einer Körperbehinderung, dann kannst du eigentlich deinen Arsch drauf verwetten, dass das eine Ferrelli-Produktion ist. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass Peter Ferrelli und sein Bruder wahrscheinlich die einzigen sind, die daran denken, auch mal Leute mit Körperbehinderung einfach mal so in ihre Filme oder in ihre Produktion einzubauen, was ja eigentlich total normal sein sollte. Ne? Und
Ist auch eine Genrefrage. Ne?
Sie haben schon das Genre quasi so für sich auch so ein bisschen entdeckt und erfunden.
Naja, also, aber du hast eine Selbsthilfegruppe mit Alkoholikern,
ja.
Und dann hast du da mittendrin sitzt ein Mann mit verkürzten Armen. Also ich meine, den hätte er nicht casten müssen, aber er hat es getan. Und das ist in jeder Ferrelli-Produktion ist das so. Mhm. Ne? Also, und das wird ja auch nicht um die Ohren gehauen, es ist einfach so.
Es ist,
ja.
Aber auch, es ist dann auch mal ein Thema natürlich auch, ja. Aber vor allem ist dieser Schauspieler so großartig, weil der ist ja gleichzeitig auch noch ein totaler Außenseiter, weil er Brite ist in dieser ganzen Konstellation.
Ja,
ne?
Ja.
Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie heißt
Ron Livingston.
Ron Livingston, das ist der Vater von The Flash in The Flash.
Ja, genau.
Woher kennt man den noch?
Der hat dieses wunderbar asymmetrische
Gesicht.
Ich finde den super. Band of Brothers natürlich,
klar.
Das Ron Livingston und also ich mag den total.
Ihr habt gesehen Godzilla X Kong, war das richtig?
Godzilla X-Com Empire from Otherwhere ist jetzt bereits auf Amazon.
Kann man jetzt schon leihen,
kann man
für teuer Geld im Moment.
Leihen für 17 Euro und kaufen für 18.
Wir haben schon drüber gesprochen, aber wir hatten einen großen Spaß.
Ja.
Ja.
Das muss man, und damit haben wir, glaube ich, beide alles nicht gerechnet.
Du gehst mit keinen Erwartungen rein und die werden dann aber doch ein bisschen übertroffen.
Ja.
Also muss man sagen. Ja. Die haben ja wirklich klar gesagt, pass mal auf, Menschen. Auch mega überschätzt, oder?
Ja.
Lass mal jetzt nicht so viel mit Menschen machen in dem Film.
Ne? Das ist die direkte Fortsetzung von King
Kong.
King
Kong kriegt eine Dentalbehandlung in dem Film. King Kong fällt wieder in die Erde. Es gibt einen Kampf zwischen Monstern in der Erde, aber auch ohne Schwerkraft.
Das ist super. Jetzt habe ich alles gesehen.
Es gibt den Ralf Richter Charakter des bösen Gorillas in der unentdeckten Welt, in der unentdeckten Welt. Der ist ein Vollassi.
Ich stelle mir gerade vor, dass in Amerika. We need some Ralph Richter Character.
Ja, genau, das ist so ein
Ralph. We need the Ralph Richter Element.
Ja, das ist ein Ralph Richter Charakter, der so am Thron sitzt auch und alle. Du weißt doch gar nicht, was die machen. Der unterjocht die anderen Gorillas, aber die schieben eigentlich nur Backsteine von A nach B. Man weiß gar nicht, ob die da was anbauen.
Ganz genau.
Ob der eine Veranda kriegt und dann hält der noch so ein Leucht-Pokémon gefangen. Ja. Also noch so ein Kaiju.
Ja.
Das ist alles gar nicht nötig, kann man aber machen.
Ja.
Und dann denkst du, das wird doch nicht alles im Erdinnern stattfinden. Nein. Der letzte finale Kampf ist, und der ist ja heute zu besichtigen, theoretisch, heute Abend kann man sich den angucken, ist halt, wie wir es uns immer gewünscht haben, von den Godzilla-Filmen der 70er Jahre im Kino. Der findet halt tagsüber, es findet übrigens alles tagsüber statt, tagsüber bei grellem Sonnenschein oben an der Oberfläche, an der Copacabana, 6 Milliarden Tote, ein großer Spaß.
Ja, ganz
genau.
An der
Copacabana und am Wörthersee, starke Männer sind
Godzilla,
die Passé.
Godzillas Katzenbett ist übrigens das Kolosseum in Rom, was die Cops in Italien in größte Schwierigkeiten bringt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Weil wenn du denkst, Godzilla wird müde, wir müssen die gesamte Stadt absperren, schwierig, aber macht Spaß.
Wird das denn die Messlatte werden für die nächste Staffel Monarch? Weil da kommt ja dann auch King Kong
jetzt
vor.
Die gehen ja vollkommen anders dran. Okay. Also der war ja komplett auf Crack, dieser Film, den wir jetzt gesehen haben.
Das war wirklich Bali-Kino, Godzilla-Film, aber mit großem Budget.
Okay.
Ja, aber wirklich in 3D, in wirklich 3D, wo wir uns gefreut haben.
Endlich mal.
Wir hatten gar nicht so gute Plätze eigentlich.
Nee. Aber es war trotzdem, war es in Ordnung konvertiertes 3D.
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Hat wirklich Spaß gemacht
und war auch lustig, so ein lustiger Film zwischendurch, absolut.
Ja, total.
Und das Nonverbal.
Der hat sich nicht ernst genommen.
Minimum Menschen und wenn Menschen, dann Raumschiff und wenn Raumschiff, dann alles vollkotzen.
Ja.
Und mit so ein bisschen so einem Ryan Gosling Charakter, der aber nicht weiter stört.
Ja, aber das war schon sehr witzig hier, den Kollegen hier, wie heißt er, ich komme nicht auf der Legion gespielt hat. Und hier Downton Abbey.
Ja.
Und der spielt da plötzlich so eine Mischung aus Han Solo und keine Ahnung. Also
Dan Stevens. Der spricht übrigens sehr gut Deutsch und spielt in diesem wunderbaren Film von Maria Schrader, glaube ich, heißt der Film I'm Your Man. Da spielt er einen Androiden. Das ist ein sehr, sehr guter Film.
Okay.
Der spielt in Berlin. Sehr, sehr guter Film.
Ja gut, jedenfalls macht der Laune.
Gut.
Der macht den 3D noch mehr Laune, also wer so ein altes Gerät noch hat. Und eine Brille hat, dann guck den in 3D und kauf dir den.
Nicht so viel Spaß hattest du bei Fall Guy.
Ja, sagen wir mal so, ich hatte schon Spaß, aber ich war so ein bisschen
underwhelmed.
Ich hatte schon mal mehr Spaß
ja.
in den Backen. Und ich weiß auch nicht so richtig, woran es lag. Ich bilde mir ein, es lag an Emily Blunt. Ich habe nichts gegen Emily Blunt. Ich finde, sie ist eine super Darstellerin. Sie ist in Sicario ist sie großartig. Sie ist großartig in A Quiet Place. Sie ist großartig in Edge of Tomorrow. Aber ich finde, sie hat null Comedy-Timing.
Mary Poppins?
Habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen,
Teufel trägt Prada ist ja auch sehr komisch.
Ja, und ich finde halt einfach, und da gehe ich komplett gegen die Meinung aller Kritiker, die meinten, oh, die hat so eine tolle Chemie mit dem Ryan Gosling. Ich finde, die hat überhaupt keine Chemie gehabt mit dem Ryan Gosling. Aber nichtsdestotrotz, der Film war einfach, ja, er war in Ordnung.
Warst du enttäuscht, weil es eben nicht die Verfilmung einer unserer Lieblingsfernsehserien war, auf die wir uns jeden Montag gefreut haben, die Schwingtür kam?
Ja, ich war einfach enttäuscht, weil es einfach ein ziemlich langweiliger Film ist.
Okay.
Es ist, der hat lustige Momente. Es ist, ich glaube, das Problem, was der Film hat, das ist eigentlich eine Romantic Comedy, der aber eigentlich auch ein Actionfilm sein will. Und da kommt der irgendwie so ein bisschen
durcheinander.
Also Ryan Gosling ist nicht Burt Reynolds als Smokey. Wenn wir jetzt mal von Romantic Comedy und Action reden, reden wir von Sally Field und Burt Reynolds.
Ja, genau. Ja. Also, und ich finde, er hat auch den Berufsstand der Stuntman hat er nicht wirklich so gut dargestellt. Also,
was meine Theorie ist, dass die gar nicht wollen, dass diese Serie in den Vordergrund treten, weil es halt das ganze Startum so ein bisschen untergräbt.
Naja, aber ich meine, guck dir einen Film an wie Burt Reynolds in Hooper.
Gemacht. Also jemand, der die ganze Zeit im Auto.
Genau.
Hooper. Okay.
Nein, Hooper ist die Geschichte von einem alternden Stuntman.
Stell dir mal vor, was das für ein anstrengender Film, Charakter ist.
Den Film gibt es schon übrigens auch mit Ralf Richter, der heißt Superstau.
Ja, Hooper. Genau. Ja, genau. Also Hooper ist, da spielt Burt Reynolds einen alternden Stuntman. Regie führte damals sein Best Buddy, Hal Needham, der Stuntman war und der auch die Regie geführt hat. Das ist
der Roboter aus 2001 im All und der braucht Speck.
Oh, Thorsten.
Ja.
Hal Needham und der meiner Meinung nach als Film, der jetzt Stuntman-Thema, ja, wir können auch Pause machen.
Nein, das ist okay, nicht Gary. Okay. Das muss raus. Das muss aus dem System raus, Gary.
Guck mal hier, Tasse.
Ja.
Und der tausendmal besser funktioniert als Romantic Comedy und vor allen Dingen als Film, der den Berufsstand des Stuntmans porträtiert. Und ihr könnt ihn euch umsonst auf YouTube angucken. Hooper eingeben, Hooper, Full Movie und ihr seht den in 4K-Auflösung. Großartiger Film.
Wird denn da
und da gibt es wirklich Stunts.
Wird denn da Burt Reynolds auch wieder von Christian Brückner synchronisiert? Nee,
das ist ja das,
was man immer vergisst, dass Christian Brückner Burt Reynolds spricht.
Ja, der ist leider da in der OV, aber ich gebe euch recht, das war ja noch die Zeit, wo ich auch gerne synchronisierte Filme geguckt habe und das ist natürlich großartig.
Ja.
Also Rainer Brandt war vermutlich Dialogdrehbuch. Toller Film, Hooper.
Noch ein Film, der uns doch etwas unterfordert hat. Wir müssen mal kurz über, erstmal Happy Birthday Jerry Seinfeld, 70 Jahre. Wenn nicht sogar der größte Stand-Up-Komiker aller Zeiten. Aber
ich will's nicht sagen, aber
mir fällt jetzt kein besserer ein, also jetzt kein größerer Stand-Up-Komiker.
Größerer Stand-Up,
George Carlin ist besser.
Man muss jetzt auch sagen, dass immer noch Louis C.K. ganz fantastisch ist.
Ja, das muss ich auch sagen. Also auch, dass die neuen
von seinem Verhalten hält, ist sei mal dahingestellt. Er ist halt ein aber ich trenne hier. Ja, er ist ein aber ich trenne hier Werk von.
Ein der vorher aber fragt, ob er.
Ja,
das
genau.
Darf man nicht vergessen.
Aber habt ihr was dagegen?
Louis C.K. Louis C.K. auf jeden Fall Seinfeld, auf jeden Fall eine Macht, 70 Jahre alt, hat jetzt aus einem seiner Skits, also seiner Gags, es gibt ja dieses Buch, was du auch hast, Is This Anything heißt das?
Ja.
Das sind einfach nur so kurze Sachen, wo er sagt, kann man darüber einen Gag machen, so worüber wir Backstage reden.
Ja.
Sag mal, kann ich einen Witz über, keine Ahnung, über Elektroroller machen? Ja. Ne, gibt's schon. Okay, gut. Und das ist dieses Buch. Seinfeld ist durchaus ein Meister dieser Miniaturen, dieser Beobachtung. Beobachtung, dieser Observational Comedy.
Ja, klar, das war ja.
Und es gibt diese Nummer von ihm über die Pop-Tarts.
Ja.
Ja.
Und darüber hat er jetzt einen Film gemacht, Unfrosted, der wohl eine Parodie sein soll auf diese ganzen, was hatten wir,
Tetris? Produktfilme, ja. Vor allen Dingen, ja, dieses Flaming Hots oder so, der, wo es um diese Dorito-Dings ging. Ja. Diese Produktfilme. Irgendwie und, ach, das sollte eine Parodie sein da drauf, weil diese Filme sind ja schon Parodien. Also dann reiht er sich da einfach nur ein in diese Produktdings. Das habe ich jetzt so gar nicht so gecheckt, dass das eine Parodie sein sollte.
Das kommt auch nicht so rüber,
nee.
Weil der Film einfach so egal ist.
Genau,
also er ist egal dadurch, dass da nicht ein einziger vernünftiger Satz fällt.
Ja.
Die haben sich bewusst dagegen entschieden, der hat irgendwer auch nur im Ansatz was Vernünftiges sagt. Es ist nur Bullshit.
Ja.
Und das ist, du fragst dich halt, was wollt ihr denn jetzt? Ihr wollt mir doch nicht jetzt ernsthaft erzählen, wie der Pop-Tart erfunden wurde. Und das ist aber doch der Fall.
Der Film, der hätte super funktioniert als 20 Minuten Kurzfilm. Da hätte der meiner Meinung nach super funktioniert.
Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es hätte, als hätte der Nightlife-Sketch gut funktioniert.
Ja.
Okay.
So wie,
ja,
wie, okay. Wie heißt mit Ryan Gosling über den Font, über den Avatar-Font, nicht Egyptian.
Den habe ich gar nicht gesehen.
Ja, das war nur, gab es jetzt einen zweiten Teil.
Stimmt, da habe ich einen Teil von
gesehen. Flo, kannst du mal eben gucken, wie heißt denn dieser berühmte Font?
Ja, genau. Ja.
Und das sind ja immer so, oder auch was wir gesehen haben hier mit David Harbour, The Grouch,
ja, also
eine Parodie auf Joker.
Ja,
also so eine Parodie, wir machen jetzt eine Parodie jetzt halt drauf.
Ja.
So, ne? Und aber das als ganzer Film und dann noch
dieses, Mario Brothers.
Dieses
Pedro Pascal.
Ja. Genau, das war auch sehr, sehr schön. Du hast einfach eine ganz einfache Prämisse und dann hast du in kürzester Zeit wird das abgefackelt und gut ist, der Drops ist gelutscht, mehr braucht man darüber nicht sagen.
Ja.
Und bei Unfrosted habe ich da gesessen und habe gesagt, okay, du fährst jetzt jeden Komiker auf, den du persönlich kennst, lässt ja Amy Schumer spielen, du lässt den und den auftreten. Es gibt, wie ich finde, zwei großartige Momente. Das eine ist Hugh Grant. Ja, Hugh Grant finde ich ganz fantastisch,
Hugh weil er Grant
komplett,
später,
im falschen Film ist.
Er ist komplett im falschen Film, stürmt aber später das Kapitol. Das fand ich schon wieder, das fand ich gut.
Ja, aber auch da muss ich sagen, dieser Moment, das hat mich total geärgert, weil das hätte wirklich eine Aussage gehabt in diesem Film. Das ist ja ganz klar, auf was das anspielt, auf den Sturm des Kapitols. Anstellen stürmen sie jetzt halt die Kellogg-Zentrale. Dann spielt Hugh Grant diesen Schamanen da, so eine Art, also als Frosty und ich habe gesagt, okay, wo habe ich den Ansatz mit der Realität? Ist das ein kritischer Blick auf unsere Jetztzeit, auf unsere Gegenwart oder willst du einfach nur einen Witz erzählen? Und mehr ist es leider nicht.
Es gibt kein Momentum der Übertreibung, weil das von Minute 1 an daneben ist.
Ja.
Ja, ja.
So, man findet sich nicht zurecht, aber toll ausgestattet.
Schade.
Ja, Bill Burr als John F. Kennedy ist
okay.
Bill Burr als John F. Kennedy war toll. Toll gemacht, aufwendig. Ja.
Aber es ist dann halt eben, du sitzt da und weil es eben, es ist egal. Es ist eben nicht irgendwie Tetris und auch nicht Barbie. Also das hat er leider, also er ist ein guter Stand-Up-Komiker, er ist der beste Jerry Seinfeld, den es gibt. Aber es tut mir leid, er ist kein Schauspieler.
Nee.
Und jetzt nach Unfrosted würde ich sagen, er ist auch kein besonders guter Regisseur. Also vielleicht.
Ja. Nee, soll er sein.
Das soll er einfach. Schade. Jeremy Allen White wird Bruce Springsteen darstellen.
Ja, das finde ich gut.
Und das finde ich jetzt mal interessant, weil habt ihr den Trailer gesehen zu The Bear, dritte Staffel?
Natürlich.
I'm not the only one with mixed emotions, mal mit Mick Jagger zu sprechen. Das, jetzt geht's richtig los.
Klammer auf, habt ihr die Bilder gesehen von Billy Zane als Marlon Brando?
Ja.
Wo?
Ja.
Der Film wird heißen?
Marlon?
Nee.
Brando?
Brando Waltz, irgendwas. Biopic und du kackst dir in die Hose.
Das ist sehr gut.
Also gleich mal
für. Weißt du das?
Weil ich die Bilder gesehen habe.
Okay. Weil er sich in die Hose gekackt hat.
Okay. Ja, auch das. Aber es waren zwei voneinander unabhängige Prozesse. Und die Bilder, wir gucken uns gleich mal Billy Zane als Marlon Brando an. Ihr könnt jetzt auch mal gucken und mal staunen, was möglich ist. Du denkst zum Beispiel, dass der junge Mann aus Mr. Robot ein guter Freddie Mercury war. Billy Zane als Marlon Brando.
Aber worum geht's in dem Biopic von Bruce Springsteen?
Das ist nämlich das Tolle.
Wahrscheinlich um die Gründung der...
Nein. Weißt du, was es geht? Hast du das gelesen?
Es geht um ein Album.
Es geht um Nebraska.
Nebraska.
Es geht um Nebraska, das erste Solo-Album quasi, was Springsteen alleine auf einem Vierspur-Kassettenrekorder in irgendeiner Hütte, in irgendeiner Shotgun-Cabin in New Jersey aufgenommen hat.
Warum ist man nicht so begeistert von ihm als Bruce Springsteen?
Nein, wir haben ja noch nichts gesehen. Ich finde es gut. Ich finde es sehr interessant.
Ich glaube schon, dass er es kann.
Also, ja. Timothy Chalamet macht parallel hier
Bob Dylan. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Sieht ja eigentlich schon mal ganz ordentlich aus.
Naja, auf jeden Fall ist
Biopics finde ich immer toll.
Auf jeden Fall ist
ich auch.
Das Besondere ist, dass er eben nicht
Leonardo DiCaprio als Sinatra. Was wird's werden?
Meinst du?
Ja.
Meinst du, das wird was?
Ang Lee macht ein Biopic über Bruce Lee. Und Ang Lees Sohn spielt Bruce Lee. Also da bin ich sehr gespannt drauf.
Vetternwirtschaft.
Nennt man das, genau. Auf jeden Fall nochmal kurz auf Springsteen. Es geht um Nebraska. Das ist dieses Album, was er alleine gemacht hat. Was er dann nochmal versucht hat, als Demoaufnahme alleine gemacht hat. Und er hat es versucht, mit der E Street Band einzuspielen. Das hat nicht geklappt. Er hat nicht die Intensität dieser billigen, rauschigen Aufnahmen erreicht und hat das so rausgebracht und war damals auch kein Flop, ne? Aber es lief so unter ferner Liefen. Danach kam Born in the USA. Und
danach kam Born in the USA
84 und auf Nebraska sind schon Songs von Born in the USA. Unter anderem Born in the USA. Also als ganz reduziertes Akustikstück.
Oh.
Und das ist wirklich ein Moment der Selbstfindung. Und da habe ich wirklich gedacht, ich hätte mir ja bei Bohemian Rhapsody als großer Queen-Fan auch gewünscht, warum erzählt ihr mir denn die ganze Geschichte von Anfang bis nicht ganz zum Schluss, weil ihr uns das Sterben von Freddie Mercury ersparen wollt.
Ja.
Gnädigerweise, gehört aber nun mal halt leider auch zu der Geschichte. Oder Back in Black hier mit über Amy Winehouse. Warum konzentriert ihr nicht auf die interessante Geschichte, nämlich in dem Moment, wo die Band beinahe auseinanderbricht, Freddie Mercury sein Soloalbum macht, Queen in fucking Südafrika im Apartheid-Regime spielen, England Queen hasst und sie kommen dann wieder, erstehen neu wie der Phönix aus der Asche bei Live Aid. Das wäre ein interessanter Moment gewesen, so dieses Zeitfenster.
Ja, ja.
Und dieser Film, wo es um Nebraska geht, entscheidet sich halt für ein bestimmtes Zeitfenster in der Geschichte von Bruce Springsteen und das finde ich super interessant.
Ja, das ist interessant.
Das
da gebe ich dir recht, das will ich auch
ganz,
sehen.
Ja. Ganz toll. Ja, lass uns zum Schluss noch mal kurz jemand anderen noch zum Geburtstag gratulieren. Oder habt ihr noch irgendwas?
Nee.
Habt ihr noch was? Happy Birthday Edgar Wright. 50 Jahre alt ist er geworden.
Der alte Sack.
Der Regisseur von Shaun of the Dead und mehreren weiteren Filmen. Wir haben Edgar Wright kennengelernt, damals schon, noch vor Shaun of the Dead, mit der Serie Spaced. Da kamst du, glaube ich, mit an, ne?
Die ist ja noch eingepackt, Hennes.
Die ist noch eingepackt, weil ich habe irgendjemand mal dieses Boxset geliehen.
Zeig mal von vorne.
Und nie wieder gekriegt. Ich will jetzt keinen angucken, aber einer von euch, Hiopais.
Nee.
Mir kommt es unbekannt vor.
Ich habe euch.
Auf jeden Fall habe ich dieses Boxset. Ich habe es, glaube ich, zweimal, auch in der alten Version. Space, das ist eine
Also,
was ist es, Gary?
Bei Space hatte ich wirklich, als ich angefangen habe, Space zu gucken, hatte ich wirklich das Gefühl, diese Serie ist komplett für mich alleine gemacht.
Ja.
Komplett. Ich verstehe jeden Gag. Ich kann jeden Schnitt, jeden Übergang wertschätzen, weil ich weiß, woher das kommt. Ja, das ist nicht einfach nur ein simples Zitieren. Es ist die ganze Serie ist eine Wertschätzung alles, was mit Popkultur zu tun hat. Eigentlich ist das, das ist wirklich für unser Zielpublikum und unsere Hörer, unsere Zuschauer sind dieses Zielpublikum. Wer Space noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen.
Simon Pegg und wer heißt unser Nick Frost?
Nick Frost
ist dabei
spielt
zum ersten Mal.
Und
sehr viele Outtakes. Es gibt eine amerikanische Version, wo es einen Audiokommentar gibt von Quentin Tarantino, der auch ein großer Space-Fan war und ist. Und also falls ihr die Serie Space noch nicht kennt,
ich glaube, die ist komplett auch bei Amazon. Ne?
Kann man auch, glaube ich.
Ich glaube ja.
Also ich finde es immer schön in physisch sogar.
Ja, da hast du recht.
Noch
also
ein,
die Box ist
noch
super.
Eingeschweißt. Und das Tolle ist, dass Shaun of the Dead nicht nur, dass Edgar Wright 50 Jahre alt ist. Shaun of the Dead ist 20 Jahre alt.
Ja.
Und
unfassbar.
Gab es danach eine bessere Zombie-Komödie?
Nein.
Nee.
Oder?
Nee.
Um meine Frage mal selbst zu beantworten.
Nein.
Also auch Zombieland und hier Cold Bodies oder wie
hieß es? Sehr gut. Auch du, weil du auch hier Hier ist dieses kongeniale Buch über die Entstehungsgeschichte.
Wir hatten das schon mal, das ist ein Fanbuch, aber auch mit Wirkung von Edgar
groß,
Wright.
Großartig.
You've Got Red on You, über das Making of, wie Shaun of the Dead überhaupt entstanden ist, super. Durch welche Widrigkeiten die da mussten. Auch Tarantino und so kommen alle auch zu
Wort. Genau.
Ganz großartiges
und,
Buch.
Und du merkst halt einfach auch Shaun of the Dead an, die sind einfach totale Fans.
Ja.
Und das kommt total rüber. Und
Romero hat gesagt, genauso muss man es machen.
Genau.
Und,
absolut.
Edgar Wright ist uns natürlich erhalten geblieben als Regisseur. Danach kam noch, es gab ja diese Cornetto-Trilogie, also das rote Cornetto-Eis und dann gab das blaue Cornetto-Eis, also mit Hot Fuzz, den ich auch sehr, sehr mag.
Hot Fuzz ist super.
Großartiger Film, sehr gutes Timing, sehr, sehr hohe Gagdichte, ein wunderbarer Timothy Dalton als
ja.
Antagonist.
Dann folgte.
Dann kam schon Scott Pilgrim.
Nee, A World's End.
Nein, das kam danach.
Bei der Cornetto-Trilogie
nein, war ich jetzt. Ja, aber nach Hot Fuzz kam erstmal. Ja,
mit Scott Pilgrim konnte ich nicht so viel anfangen, ja. Aber weil ich.
Scott Pilgrim fußt ja auch auf einem Comic.
Ne? Genau.
Ja, auf einem Manga sogar, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja was genau. Es ja jetzt auch animiert gibt.
Was es
ja,
jetzt auch bei gibt, Netflix ja, genau. Auch. Und das war halt ein Film für ein großes Studio und da spielen tolle Leute mit, aber ja. Hat die Erwartung, war vielleicht dann zu wirr oder das. Aber man sieht auch seinen Stil, seinen Comic-Stil.
Ja,
einfach.
Ja.
Er weiß einfach auch, was er bedient und was er umsetzt. Und ja. Danach kam World's End, genau.
Das war dann der Abschluss. Das ist der schwächere von
ja.
Den dreien.
Ja.
Und dann noch Baby Driver, mochte ich sehr.
Baby Driver ist ein großartiger Film nach wie vor. Liebe ich sehr.
Ja, viele Leute gut. Mögen ihn gar nicht.
Ich finde ihn
toll. Warum?
Ich finde ja, aber viele Leute mögen ihn nicht.
Einbettung der Songs ist
viele Leute meine ich aber wahrscheinlich einfach meinen Sohn. Der mag den nicht.
Ich mag den gerne.
Ja, du verallgemeinerst. Ich finde, Baby Driver ist ein ganz großartiger Film.
Aber ich mochte tatsächlich nicht Hennis und den haben wir zusammen gesehen.
Midnight in Soho.
Ja.
Tolle Prämisse. Anya Taylor-Joy.
Ja,
ja.
Mal wieder. Geguckt.
Hat eine ja. Ganz tolle Prämisse. Es sieht wirklich aus wie das Soho der 60er
ja.
Jahre. Als ob ich jetzt wüsste, ich war ja nicht da. Aber man hat das Gefühl, man ist im Soho der 60er Jahre. Die Prämisse, diese Doppelung der beiden Charaktere ist toll. Aber die Auflösung, wir wollen es jetzt nicht spoilern, ist ein bisschen wenig gewesen.
Ja, ja.
Und
ja.
Den haben wir mitten im Lockdown gesehen.
Ja, 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 ganz genau.
Da haben
ganz
wir noch
genau.
Mit Maske im Kino
schade,
gesehen.
Schade, schade, schade.
Schade, schade, Popade.
Aber macht er jetzt nicht gerade
ja,
Running Man?
Er macht Running Man mit Glenn Powell in der Hauptrolle.
Ach, bin ich froh. Glenn Powell ist mir immer noch zu durchtrainiert für ja. Running Man.
Oh, ja. Nee. Ich finde, der passt super.
Nein, dir muss klar sein, dass der Original Running Man, Ben,
ja.
So heißt der.
Ja.
Das ist ein unterernährter Mann aus den Tech-Werken dieser dystopischen Zukunft.
Ja.
Der Mann ist unterernährt und immer leicht kränklich und seine Frau ist krank und sein Baby ist krank und deswegen entschließt er sich,
da
mitzumachen. Also einfach zur Spielekommission zu gehen und die suchen was für ihn aus. Nicht mal zu Running Man, das ist schon der Hauptgewinn, Running Man.
Ja.
Und da denke ich sofort an Arnold Schwarzenegger, wenn ich so diesen
und das ist genau das war der große Bullshit. Nichts gegen die Musik von Harold Faltermeyer, die war toll. War doch, ne? Ja, aber Harold Faltermeyer.
83 oder 84, der erste Running Man?
Der war sogar noch später. Der war 89, glaube ich.
Nein.
Der war 88 oder 89. 88 oder 89.
Nein, der war vor Predator. Also es ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall.
Running Man war 88 oder 89.
Ja. Wir blenden das
wahrscheinlich
ein.
Wahrscheinlich ist er 87 gewesen, aber er war nicht Anfang der 80er.
Als ich damals gelesen habe, dass Paul Michael Glaser Starsky.
Mhm.
War der sogar 91.
Dass der.
Aber 91, Entschuldigung.
Abwarten.
91 war Schwarzenegger doch längst schon Terminator. Terminator 2.
Terminator 2 war ja 91. Ja, das war der Höhepunkt seines Schaffens.
Und davor aber war
Running Man war ein großer Erfolg.
Ja, aber davor war ja
Michael
auch noch
Bean in Terminator 2. So habe ich mir die Figur des Ben vorgestellt, wie er da ankam mit diesem Trenchcoat und so. So habe ich mir die Figur
Michael
von
Bean
Running
Man. Michael Bean kommt in Terminator 1 im ersten Terminator vor, nicht im zweiten.
Ach ja, stimmt. Entschuldigung. Natürlich, Blödsinn.
Naja, der ist noch dünner. Streng genommen mussten die als noch ausgezehrter vorstellen. Als wirklich ein Underdog.
Ja, ja.
Der dann auch nicht in so einem Spielekommissions-Overall rumläuft, sondern in seinen privaten Klamotten.
Ja. Ne? Aber
Schwarzenegger trug ja die ganze Zeit diesen scheiß Overall da. Das war auch völliger Blödsinn.
Das war alles so schön. Also da gibt es europäische Filme, die das gleiche Thema haben. Lohn der Angst zum Beispiel. Blödsinn.
Das Millionenspiel.
Das Millionenspiel. Lohn der Angst ist
Mit dem LKW und Kikeriki.
Nee, den meine ich nicht. Ja. Es gibt noch einen Preis der Angst.
Preis der Angst,
kann da sein. Da spielt Michel Piccoli, ja, spielt diesen Showmaster, mhm, und der spielt den so fucking genial. Also der ist wirklich, mhm, ich habe den Film mir jetzt auf DVD geholt oder auf Blu-ray, der ist nicht gut gealtert, mhm, aber Michel Piccoli als Showmaster, als schleimiger Showmaster, großartig.
Als quasi als französischer Dieter Thomas Heck.
Ja.
Genau.
Großartig.
Und wer spielt den Killer bei Millionenspiel?
Dieter Hallervorden. Ja, auch super.
Balim, balim.
Ja, Hallervorden war noch nie so bedrohlich.
Didi, der Doppelgänger, ich brauche mehr Details.
Sagen Sie immer, ich brauche mehr Details. Total. Damit kann ich mich gerade nicht befassen.
Das tangiert mich nur peripher.
Ja, also sagen wir mal so, ich freue mich sehr drauf.
Ja.
Und bin ich sehr auch gespannt und ich gebe sogar Glenn Powell eine Chance, weil ich freue mich auch sehr.
Das ist sehr gütig von dir, Gerrit.
Ja, ich freue mich auch sehr, weil
das Handy jetzt ausgetauscht mitten in den Dreharbeiten.
Weil ich habe am Anfang so ein bisschen meine Probleme gehabt in Top Gun Maverick mit ihm. So.
Warum?
Mit der Figur einfach.
Du benötigst diese Figur.
Ja, absolut.
Die ist wie Glutamat, die Figur.
Er ist doch die Figur, in Maverick ist er doch die gleiche Figur, die Val Kilmer im ersten ist.
Genau, da wir aber den Hauptkonflikt haben zwischen seinem Ziehsohn von Goose und Tom Cruise, brauchst du trotzdem wie so geschmacksverstärkende schlechte Laune als Glutamat, brauchst du Glenn Powell.
Ja, natürlich.
Der auf alles kackt und sagt, du bist zu alt.
Glenn Powell, der hat jetzt auch so einen Lauf, weil jetzt kommt der Twisters.
Ja.
The Hitman kommt noch.
Kommt jetzt auf Netflix.
Der bei uns wieder total beschissenen Titel hat, ne?
Wie denn? Wie heißt er denn?
Ich fürchte, pass auf, ihr werdet mir das jetzt nicht glauben, aber ich sag euch jetzt, wie der Film bei uns in Deutschland heißen wird. Seid ihr bereit?
Mhm. Ja, bitte.
Wirklich?
Ja.
A Killer's Romance.
Oh Mann, echt, ey.
Nach A Killer's Memory heißt das Ding A Killer's Romance.
Unfassbar. Hitman ist auch zu kompliziert. Echt, ja, da haben sie wahrscheinlich
Schiss, dass viele Leute... Du kannst doch den einen Film nicht A Killer's Memory nennen und den anderen A Killer's Romance. Das ist doch ein und derselbe Mensch, der die Scheiße verbrochen hat.
Ja.
Die haben nur Angst, dass sie Hitman vertauschen.
Ja, genau. Weil es 47. gibt ja ein paar Verfilmungen von dem Videospiel Hitman.
Ja.
Und ich vermute mal, dass sie da Schiss gehabt haben, dass man das in einen Dings werfen
noch kurz könnte. Zu Edgar Wright, also das steht noch in den Sternen, wann das kommt, aber es soll, also es wird wohl produziert, wir sind wohl gerade dabei. Es gibt noch eine sehr, sehr schöne Dokumentation von Edgar Wright, The Sparks Brothers.
Ja.
Über die
Sparks.
Die Sparks. Und das auch nochmal dahingestellt. Ich hoffe jetzt nach Unfrosted, dass keiner auf die Idee kommt und nach Fall Guy aus dem Beavis and Butthead Sketch einen ganzen Film zu machen.
Ja.
Von Ryan Gosling und aus Saturday Night Live. Weil ich habe selten so etwas Komisches gesehen. Da habe ich mich wirklich in die Hose gemacht vor Lachen. Weil das war so scheiße lustig.
Ja.
Ich habe gedacht, das machen die doch jetzt nicht wirklich. Und hast du die Durchläufe gesehen vorher? Die Dress Rehearsals, die Proben? Nee. Sie lacht ja die ganze Zeit schon. Die Dame gedacht, warum haben die den Ausschnitt genommen, wo sie sich kaputt lacht? Sie hat noch mehr gelacht. Sie konnte gar nicht mehr. Aber es war wirklich, also wenn man damals Beavis and Butthead so wie wir erlebt hat auf MTV und dann dieses das machen die doch jetzt nicht. Und sie haben es gemacht. Also danke nochmal Saturday Night Live für diesen Sketch und danke fürs Zuschauen, Hören, whatever.
Genau.
Und wir haben noch ein paar Sachen, die auf uns zukommen, aber wir haben kommt ja noch was. Ne?
Ja,
Steve Martin haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ja, großartig. Jim Henson-Dokumentation kommt jetzt diese Tage.
Die
kommt aber jetzt
auf Disney, genau. Steve Martin, Zweiteiler. Fantastisch. Reden wir drüber, wenn wir gesehen. Es kommt die Bratz-Dokumentation raus über The Brat Pack.
Ah, ja, genau.
Von Rob Lowe McCarthy.
Ja, genau.
Also da wird auch ganz viel John Hughes-Geschichten, Demi Moore
ist
dabei. Da wird einiges auf uns die Tage zukommen.
Okay.
Danke.
In dem Sinne. Pinkel mir in die Hose.
Okay. Ich mach's kurz. Alles Gute, auch beruflich. Und ich möchte sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht mit euch.
Uns auch.
Okay.
Mir auch. Ciao. Und jetzt wird gepisst.
Ja.
Jetzt wird gepisst, wirklich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.